Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Zimmer mit Aussicht, dem Podcast der McDonald's Kinderhilfe Stiftung. Heute habe ich eine wunderbare Kollegin zu Gast, Nova Meyer-Henrich. Und die erzählt wirklich ganz leidenschaftlich und eindringlich über ihr Engagement als Schirmherrin des Ronald McDonald Hauses in Hamburg-Eppendorf. Wir sprechen über ehrenamtliche Tätigkeit und vor allen Dingen erzählt Nova, ja, wie viel Dankbarkeit sie erfährt in dem, was sie da tut, aber auf der anderen Seite auch, wie dankbar sie selbst ist, dass sie sich engagieren kann und darf als Schirmherrin und wie wichtig ehrenamtliche Tätigkeit ist und wie viel man da eigentlich zurückbekommt und dass es auch gar nicht so schwer ist, sich für andere zu engagieren. Außerdem erzählt sie uns von ihrer Achtsamkeit sich selbst gegenüber, zu wissen, wo die eigenen Grenzen sind und ganz klar Nein zu sagen und zur gleichen Zeit aber auch an gewissen Stellen des Lebens ganz klar Ja zu sagen und das Leben mit beiden Armen ganz fest zu umarmen und im Moment zu sein. Großartig, was Nova uns da erzählt, deshalb schaut und hört mal rein in unsere zweite Episode. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zimmer mit Aussicht, dem Podcast der McDonald's Kinderhilfe Stiftung. Und heute freue ich mich ganz besonders, weil ich eine wunderbare Kollegin hier bei mir sitzen habe. Also dementsprechend ist sie natürlich Moderatorin, Schauspielerin, Autorin. Vorhin haben wir schon amüsiert festgestellt, dass du auch Winzerpraktikantin bist. Also du bist eigentlich ein Tausendsasser, wie man da gerne so sagt. Und vor allen Dingen ist sie eine ganz wunderbare Seele, wenn ich das mal so auf den Punkt bringen darf.
Vielen Dank.
Nova Meyer-Henrich, schön, dass du hier bist.
Danke für die Einladung, Alex.
Sehr, sehr gerne. Und hier das Team ist auch schon ein bisschen durchgedreht, weil wir schon die letzten 30 Jahre aufgerollt haben, die wir uns schon kennen.
Ja.
Wie lange kennen wir uns? Also fast 30 Jahre, oder?
Naja, 97, ne? Also 28 Jahre.
Wahnsinn.
Das ist der Wahnsinn, aber wie wir gerade festgestellt haben, wie ein anderes Leben, ne?
Ja,
so ein bisschen,
wir,
ne?
Genau, wir haben gerade festgestellt, dass wir in diesen 27 Jahren wie oft schon irgendwelche Bänder und Kapitel
abgeschlossen, neu gestartet, ja, genau.
Ja.
Aber irgendwie schön. Also ich wühle gerne in diesen alten Zeiten, weil das auch wirklich eine absurde Zeit war, die 90er und Anfang der 2000er. Jeder, der dabei war, weiß, wovon wir reden und es wird nie wieder so sein.
Nee.
Also es ist auch schön, dass man sich daran erinnern kann.
Ein Riesenprivileg,
ja,
dass wir dabei sein
dass
durften.
Dass wir dabei sein durften, dass wir schon so alt sind, dass wir es konnten.
Oh Mann, okay, lass uns nicht über Alter sprechen an der Stelle, sondern vielmehr, weil das ja Zimmer mit Aussicht, der Podcast der McDonald's Kinderhilfe Stiftung ist und du ja auch seit vielen, vielen Jahren Schirmherrin für das Ronald McDonald House in Hamburg-Eppendorf bist.
Mhm.
Wie viele Jahre denn sind das mittlerweile?
Wir gehen auf die 20 zu als Wahnsinn. Schirmherrin für das Haus, aber verbunden mit der Kinderhilfestiftung bin ich schon sogar ein paar Jahre länger, weil den Erstkontakt hatte ich, da war ich noch in Essen, da habe ich damals noch studiert und habe da das Ganze kennengelernt, das ist ja das Hundertwasserhaus da in Essen, das ist ein wunderschönes Haus und dann stand mein Umzug nach Köln damals an und dann hieß es, möchtest du nicht Schirmherrin in Köln werden?
Mhm.
Und dann habe ich sogar noch die Grundsteinlegung des Hauses gemacht und so und dann zog das Leben einen weiter und dann bin ich in Hamburg gelandet und da hatte gerade dann die Schirmherrin aufgehört. Also mit der Kinderhilfestiftung bin ich bestimmt schon 25, 26 Jahre zusammen, aber jetzt Schirmherrin, ich glaube 19. Jahr ist es jetzt in Hamburg direkt.
Vielen Dank, sage ich jetzt einfach mal salopp, weil das ist ja großartig, dass du so viele Jahre schon dabei bist und vor allen Dingen, das werden wir jetzt auch gleich besprechen, bist du ja eine Schirmherrin oder bist ein Mensch, der sich gerade was soziales Engagement ja wirklich, wie man auch so gerne sagt, committed. Du machst das ja jetzt, also du gehörst sicherlich nicht zu denjenigen, die es auch geben mag, ja, sagen wir jetzt einfach mal so, die das vielleicht machen, weil es sich im Lebenslauf gut liest oder die dann einfach mal kommen und ein Foto machen, wenn die Presse da ist, sondern du bist ja wirklich ein Mensch, der sich wirklich mit Leib und Seele und ganz viel Herzblut ja auch einsetzt. Deshalb lass uns doch mal zurückspulen. Ich habe gelesen und du hast auch im Vorgespräch erzählt, dass soziales Engagement generell ganz, ganz tief verankert ist in dir, weil du es auch ganz früh schon vorgelebt und vielleicht geimpft bekommen hast, sagen wir mal so. erzähl mal, warum? Wer hat dir das vorgelebt und warum bist du so früh schon mit diesem Gefühl, du möchtest anderen Menschen helfen, was bewegen, groß geworden?
ich glaube, es gab so ein bisschen zwei Auslöser. Es ist gar nicht so, dass meine Eltern mir das so vorgelebt haben. Aber meine Eltern haben, ich habe ja noch drei Brüder, also wir sind vier Kinder, die haben uns eigentlich immer mit auf den Weg gegeben, geht mit offenen Augen durchs Leben. Und wenn irgendwas euch auffällt, was man anders oder besser machen könnte, dann macht es einfach. Versucht einen Weg zu finden, weil es geht ja bei euch los. Alles fängt bei euch an und ihr könnt nicht warten darauf, dass jemand anders euch das abnimmt. So, und das war immer so ein bisschen dieses Leitding, dass man einfach empathisch sein soll, sozial eingestellt und wie gesagt mit offenen Augen gucken soll, weil sie uns auch immer klar gemacht haben, euch geht's gut. Euch geht's gut und es geht nicht allen so gut. So. Und deshalb war das, glaube ich, schon immer ein Ansporn. Also auch mal, das ging natürlich so los mit so Sachen wie Kirchenarbeit, ne, so dass man in der Kirche aktiv war. Meine Brüder haben alle einen Gruppenleiterschein gemacht und haben irgendwelche Jugendgruppen geleitet und ich bin recht schnell auch als Studentin mit Kindern aus sozial schwachen Familien in Urlaub gefahren, habe Kinderfreizeiten geleitet und solche Sachen, weil ich das immer irgendwie toll fand, irgendwie auch was zurückzugeben, weil mir ging's gut. So. Mhm. Das war so das eine. Und das andere ist, dass ich natürlich selbst in meiner Kindheit auch ziemliche Prüfungen durchstehen musste. Also ich war nierenkrank, habe sehr viel Zeit im Krankenhaus verbracht. Auch Wochen und lange Zeiträume fehlte in der Schule, fiel aus allen möglichen so Gemeinschaften raus. Ja, wenn du die ganze Zeit fehlst, bist du eben nicht die im Klassenverband, die Nummer eins ist oder ins Sportteam als Erste gewählt wird oder so. Du bist ja nicht, die ist nicht da. Und dann hat man auch immer so eine kleine Außenseiterposition. Und deshalb habe ich mich Kindern, die langzeitkrank sind oder von Geburt an krank und immer sehr verbunden gefühlt haben, oder die durch solche schweren Prüfungen gehen. Wenn ich in ein Krankenhaus komme, ich kenne jeden Geruch, ich kenne alles, was da ist. Es macht mir keine Angst. Ich finde es nicht toll, toll, toll. Aber es ist halt für mich irgendwie sowas Bekanntes, dass ich immer gesagt habe, wenn solche Themen mich finden, dass ich immer sofort dachte, ja, das kann ich nachvollziehen. Ich weiß, wie dieses Kind sich fühlt, wie dieses Mädchen sich fühlt, wie dieser Junge sich fühlt. Und vielleicht kann ich mit meinem Gefühlsleben, was ja sozusagen übereinstimmt, meinen Erfahrungen da einfach ganz anders rangehen als Schirmherrin. Und McDonald's Kinderhilfestiftung war halt, die haben bei mir echt so einen Nerv damals getroffen, weil meinen Eltern war es nicht möglich, bei mir im Krankenhaus zu wohnen. Das ging nicht. Es gab solche Häuser nicht. Es gab keine Ronald-McDonald-Häuser. Es gab maximal mal, dass man eine Matratze auf die Station geschoben hat, ne, für einen Elternteil nach der OP-Nacht oder so. Aber alles andere gab's nicht. Und das war natürlich, als ich das kennengelernt habe, so, wow, das hättest du damals gerne gehabt. Wie toll ist das denn? Und so sind natürlich Erlebnisse aus der Kindheit oder Impulse, die man mitbekommt, immer dafür verantwortlich, für das, was man später im Leben daraus macht. Hm. Ich glaube, jeder hat eine persönliche Motivation für die Dinge, die er heute im Leben macht.
Absolut. Und gerade was so Ehrenamt angeht, sind die Gründe und die Motivationen also wahnsinnig vielfältig bei den Menschen. Lass uns da auch gleich nochmal tiefer einsteigen. Du hast ja auch gesagt, ja, ich weiß, wie es sich anfühlt, einsam oder wie Einsamkeit im Krankenhaus sich anfühlt. Und weil du jetzt gerade über das, was du schon sehr früh angefangen hast, nämlich mit Kindern zu arbeiten und eben auch was zurückzugeben, angesprochen hast. Du hast Bilder mitgebracht. Wir haben ja so, wir steigen ja gerne immer so ein mit Bildern, mit Fotos, die oftmals ja mehr zeigen und sprechen als tausend Worte, wie man so schön sagt. Zeig doch mal, was du mitgebracht hast.
Also, was haben wir mitgebracht? Also, das ist von unserem 20-jährigen Hausgeburtstag mit unserer Hausleitung, Caroline Kortz. Wir haben natürlich eine riesengroße Torte angeschnitten.
Wow, okay. Das war natürlich. Warst du beteiligt an der Torte?
Nein, ich durfte sie nur anschneiden. Riesending, aber ja, sie war sehr lecker. Ja. Und wir machen ja jedes Jahr ein Sommerfest bei uns im Haus. Und jedes Jahr denkt die Hausleitung sich ein neues Motto aus. Da kamen dann mal solche Sachen bei raus.
Ach was, du hier als Batgirl oder wie?
Genau, es war die Superheldenparty. Cool.
Die Superheldenparty.
Und auch dieses Jahr ist mir sehr gut in Erinnerung geblieben. Da haben wir Schlumpfhausen gefeiert.
Sehr schön.
So, und meistens, sobald du eine Perücke aufhaben musst und so, ist es auch richtig heiß in Hamburg. Also es ist immer so, dass die Themen, wo du dich am dicksten anziehen musst, haben immer die heißesten Temperaturen getroffen. Und das ist aber immer so ein Pflichttermin, finde ich, unser Sommerfest, weil das Schöne ist, dass da nicht nur die Familien teilnehmen, die im Haus gerade wohnen, sondern oft auch sehr viel ehemalige Familien zurück nach Hamburg reisen mit den Kindern, die zu dem Zeitpunkt dann gesund sind. manchmal aber auch Eltern alleine, deren Kinder nicht mehr bei uns sind und die trotzdem zu den Sommerfesten kommen, weil sie die Haus, also weißt du, alle im Haus wieder treffen wollen, die Ehrenamtler sich an die Zeit erinnern wollen, die sie da aufgefangen wurden. Und deshalb mag ich das Sommerfest immer so, weil es eine so tolle, bunte Mischung an Menschen ist, die in den verschiedensten Phasen ihres Weges sind. Und ja, es ist immer ein toller Tag.
Also was ich jetzt als Außenstehender sofort sehe, ist einfach die Freude.
Ja.
Also wenn du in diese Gesichter schaust, natürlich inklusive deinem, die du strahlst, aber auch eben vor allen Dingen all die Menschen um dich herum und hier auch die Ehrenamtlichen.
Das ist die Hausleitung.
Oder die Hausleitung,
hier. Ja, genau,
ja.
Caroline, und die anderen sind die, genau, sind als Ehrenamtler. Weißt
ihr
ja, die Häuser.
Und die, alle sind dir zugewandt und man merkt einfach, dass du da, sag ich mal, ein Teil der Familie bist. Das sprechen diese Bilder schon relativ
schön,
klar.
Ja.
Und das ist ja das Besondere auch eben, dass du da dir was einfallen lässt und weitaus mehr tust, als man vielleicht sogar erwarten würde von Prominenten, die jetzt da eine Schirmherrschaft übernehmen. Mhm. Also ich bin mir sicher,
ich
es gibt,
also,
es gibt,
ne, ich kann
einige,
natürlich
die weniger
nicht,
tun.
Ich kann nicht immer da sein, das geht auch nicht. Aber ich versuche zu den festen Terminen da zu sein. Caroline hat oft auch ganz tolle Ideen, mit denen sie auf mich zukommt. Und wir haben da schon ganz viel umgesetzt. Und dann denke ich aber auch, ist es als Schirmherrin einfach auch eine Aufgabe nach außen, dieses Konzept in die Welt zu tragen, Menschen zu erzählen davon und sie dafür zu begeistern. Und das fängt bei mir auch im Freundeskreis an. Ja, die ich ab und zu mit ins Haus nehme für so, keine Ahnung, wir haben immer Rap for Children vor Weihnachten, wo wir ganz viele Geschenke einpacken, jeder bringt Geschenke mit und dann sind wir den ganzen Nachmittag zusammen, packen die ein und die werden in die Krankenhäuser dann geliefert zu den Kindern oder in die Frauenhäuser nach Hamburg und da bringe ich ganz oft Freunde und Freundinnen mit, die das erste Mal dann auch so Kontakt zum Haus haben und dann Fragen stellen und ich glaube auch, das ist Aufgabe von Schirmherren, ein bisschen zu erzählen davon, was machen wir hier eigentlich. Und nicht selten geht dann einer raus und nimmt sich irgendwie ein Kärtchen von unserem Wunschbaum mit, weil er gesagt hat, ach, das ist ja krass. Also ich dachte mal, ich kann gar nicht Ehrenamt machen, weil ich gar keine Zeit habe. Und die dann sehen, dass es manchmal so ganz kleine Sachen sind. Und im Büro wird ein Drucker gebraucht. Ja, und dann nehmen sie die Karte mit und sagen, das kann ich aber. Einen Drucker besorgen kann ich, da kann ich helfen. Also das ist ja auch eine Aufgabe von Schirmherren.
Woher glaubst du, hast du dieses, naja, es ist ja kein Talent, aber diese Menschlichkeit, diese Fähigkeit, Menschen zusammenzubringen, sie zu begeistern und all das hast du ja nicht irgendwo, das lernt man nicht, das bekommt man in die Wiege gelegt und jetzt könnte man sagen, du hast es früh schon trainiert, weil du gesagt hast, du hast früh schon angefangen, dich zu engagieren. Wenn ich jetzt mal überlege, ich habe zwei Töchter und natürlich kommt hier und da dann auch im gewissen Alter mal dieses Thema Geld verdienen auf.
Ja.
Und jetzt, weiß ich nicht, früher so, als du so jung warst mit, keine Ahnung, 11, 12, 13, 14, in diesen Situationen, wo du dich engagiert hast, war da nie der Gedanke da, kriege ich da auch was dafür? Oder wie kann man da auch ein bisschen Geld verdienen? Oder war da wirklich immer nur im Vordergrund gestanden, mich zu engagieren, etwas zu bewegen, etwas zu tun, anderen Menschen zu helfen?
Das waren natürlich auch immer Projekte, auch gerade als man jünger war, die einem Spaß gemacht haben. Ne?
Ja.
Das ist es. Die Freude muss ja auch dabei sein.
Absolut.
Und ich glaube, gerade bei Teenagern ist es wichtig, dass du sie irgendwo abholst an dem Punkt, der ihnen auch Spaß macht. Ne? Und wenn es dann ist, eine Jugendgruppe zu leiten und mit denen gehst du dann campen und machst ein Zeltlager und so, da Betreuer dann zu sein für die Kids, ist natürlich total viel mehr Spaß als irgendwo jetzt, sag ich mal, als 15-Jähriger in einem Pflegeheim auszuhelfen. Ne? Da muss man ja auch ganz realistisch sein. Aber meine Eltern haben es wirklich gut hingekriegt, uns zu begeistern für Sachen. Und ich glaube einfach, also meine Mutter ist Erzieherin, hatte also immer mit Kindern zu tun. Mein Vater wollte am liebsten eine ganze Fußballmannschaft. Bei vier Kindern hat meine Mutter ihn, glaube ich, irgendwie ein bisschen gestoppt. Und wir hatten aber so ein riesen Schild an der Tür, Kinder willkommen. Das heißt, wir waren tagsüber wirklich auch nie unter 8 Kinder oft im Haus. Ja, weil jeder hat einen mitgebracht. Die saßen dann auch alle beim Mittagessen. Meine Oma wuselte da noch irgendwo zwischendurch rum und putzte allen die Nase mit ihrer Schürze. Und es war irgendwie immer Open House bei uns. So, ne? Und deshalb ist natürlich dieses in einer Gemeinschaft zu sein oder so, das war immer, wurde bei uns richtig gelebt, ja. Und ich glaube ein bisschen bei meinen Eltern aus der Motivation heraus, dass sie es als Kinder nicht hatten. Und die sich zusammen das vorgenommen hatten, wir machen es anders mit unseren Kindern, ja. Die also, mein Vater aus sehr strengem Elternhaus kam, wo das überhaupt nicht gelebt wurde. Ich glaube, er hat mir irgendwann mal erzählt, dass er das gar nicht kannte, von seiner Mama in den Arm genommen zu werden oder so körperliche Wärme in der Familie zu bekommen. Also eher das Gegenteil. Und meine Mama kam aus einer sehr herzlichen Familie, aber einer sehr armen Familie. Und die haben sich im Endeffekt getroffen und haben gesagt, wir machen das anders. Wir wollen ein volles Haus, wir wollen unseren Kindern irgendwie alles ermöglichen. Aber mit der Prämisse, also ich musste zum Beispiel immer Geld verdienen. Wir mussten immer Geld verdienen. Also so, wir haben ein gutes Taschengeld bekommen. Davon mussten wir aber sehr viel kaufen, jedes Jahr mehr. Mein Vater hat immer so eine Liste gemacht. Dieses Jahr musst du davon dann auch die Schulbücher kaufen. Nächstes Jahr musst du auch das davon kaufen, weil er wollte, dass wir den Umgang mit Geld lernen. Und die Regel war, du musst immer die großen Ferien, mindestens die Hälfte der großen Ferien arbeiten. Sonst kürze ich das Taschengeld um die Hälfte. Also du kriegst nur das volle Taschengeld, wenn du auch mit dazu verdienst. Und somit hatten wir alle Jobs immer. Also ob das jetzt Nachhilfe oder Sportunterricht, einer meiner Brüder war im Tennis toll, der hat Tennisunterricht gegeben oder so. Aber wir mussten uns immer Möglichkeiten suchen, auch Geld zu verdienen. Das war ihm halt ganz, ganz wichtig. So. Und
wie großartig, da kann ich mir eigentlich gleich mal eine Scheibe abschneiden.
Also so, keine Ahnung, er hat uns motiviert sozusagen. Und ich ganz ehrlich, das mit später in die Medienbranche eintreten, ich war so dankbar, dass ich das alles, also dass ich eine Familie gehabt habe, so die mir so ein bisschen auch alles beigebracht hat. Das ist ganz schön Arbeit, wenn du dir jetzt irgendwie 100 Mark hier verdienen willst. Dafür musst du mehrere Tage, ich habe auch am Fließband in der Fabrik gestanden in großen Ferien, weißt du, so. Und ja, und das nicht, weil meine Eltern das Geld nicht hatten, sondern einfach, weil sie wollten, dass wir lernen, selbst Verantwortung zu übernehmen und sozusagen unser Leben zu gestalten. Und ich glaube, das Ehrenamt, das ist da, das fügt sich da ziemlich nahtlos ein in dieses gestalte dein Leben, guck, wo du was besser machen kannst und finde was, wo deine Leidenschaft für brennt. Also finde was, was dich begeistert.
Wie großartig. Also bist du eigentlich schon relativ früh mit wirklich starken Wurzeln ausgerüstet ins Leben gestartet und generell ja auch, wie du schon sagst, im Medienbusiness dann ins Berufsleben. Mhm. Das ist ja dann auch schon wichtig, dass du genau weißt, Dinge wertzuschätzen und sowas, weil da kannst du ja, wie wir beide wissen, schnell die Bodenhaftung verlieren. Wenn du jetzt auf deine Aufgabe als Schirmherrin blickst, als du damals gesagt hast, ich mache da gerne mit, ich engagiere mich gerne bei euch, war dir da schon klar, dass das so lange gehen wird? Also hast du gesagt, also hast du schon von vornherein immer so dieses Gefühl, dass wenn du dich darauf einlässt, gerade wenn es um soziales Engagement geht, dass du dann sagst, das ist für mich jetzt irgendwie kein so ein Kurzzeitprojekt, sondern wenn ich etwas mache, dann mache ich das vielleicht sogar 120%.
Das finde ich ganz wichtig. Ich finde, das ist die Basis von allem. Also ich finde langfristige Engagements wichtig, weil sie zum einen mit Authentizität einhergehen, weißt du, und du kannst dich ja wirklich nur wirklich in was reinschmeißen und dafür stehen, wenn du wirklich auch lange dabei bist, alle auch Prozesse kennst und weißt, wie der Hase läuft, auch im Hintergrund, Erfahrungen machst, auch emotionale Erfahrungen machst, also die du dann weitergeben kannst. Nee, ich finde das beim Engagement sehr wichtig, deshalb habe ich auch über die Jahre sehr, sehr viel abgesagt. Immer, weil das kennst du sicher auch, man wird sehr oft gefragt, kannst du nicht hier noch, kannst du nicht da noch, kannst du nicht hier noch eine Schirmherrschaft und ich habe da immer sehr den Riegel vorgeschoben, weil ich gesagt habe, ich habe so meine 2-3 großen Projekte, da bin ich seit Jahren dabei, das ist die Zeit, die ich habe. Klar kann man mal für einen Abend einen karitativen Event unterstützen oder so, aber bei Schirmherrschaften habe ich dann immer abgewunken, weil ich gesagt habe, das kann ich gar nicht leisten und ich will eben nicht nur meinen Namen da drauf packen, ich will ja dann auch wirklich Teil des Projekts sein und das kannst du nicht, wenn du zu viele Sachen annimmst, das geht einfach nicht, man kann sich ja auch nicht 5 teilen, ne? Und das ist dann wieder nicht glaubwürdig und ich finde halt Glaubwürdigkeit im Engagement immer mit das Wichtigste.
Ich finde das ja großartig, dass du auch nicht dich scheust, offenbar den Kontakt zu, wie soll ich sagen, zu intensivieren mit, sage ich jetzt mal, klar, mit den Ehrenamtlichen sowieso, weil da kommt man ja auch hin und arbeitet mit denen zusammen, aber auch zu den Familien. Mir persönlich geht es so, wenn ich öfter mal Lesungen zum Beispiel halte bei uns im Haus in München und dann habe ich ja die Familien, da vor mir sitzen die Eltern und vielleicht die Geschwisterkinder, aber ich habe immer so ein bisschen Scheu davor, mich dann vielleicht dazu zu setzen und auch mal zu fragen, wie es geht und so, weil ich immer so ein bisschen das Gefühl habe, wollen die das überhaupt und will man sich selbst da überhaupt auch zu sehr einlassen darauf, weil das ja da sofort dich emotional packt und mitnimmt. Du anscheinend nicht oder wie gehst du damit um? Also wie gehst du mit dieser Nähe zu den Familien um, die, also wenn ich mir die Bilder jetzt anschaue, ja doch, glaube ich, dich wahrscheinlich sofort ins Herz geschlossen haben und du ja auch eine Bezugsperson wirst. Du wirst ja dann nicht nur, bist ja nicht mehr die Schirmherrin in so einer Rolle, die da irgendwo auf dem Podest ist, sondern du wirst plötzlich ja dann auch ein Mensch, der dann eine wichtigere Rolle spielt. Und das bringt Dinge mit sich, da muss man sich ja vorher schon bewusst sein darüber.
Ja, natürlich. Also klar, je mehr du dich einlässt auf solche Situationen oder auf Kinder, die sehr krank sind und wo der Weg in alle Richtungen verlaufen kann, musst du natürlich auch davon ausgehen, dass es dich emotional packt, ne? Und jeder geht damit anders um und jeder hat da natürlich eine ganz andere, ich sag mal, Resilienz, ne? So das zu verarbeiten oder ob er das mit nach Hause nimmt. Ich mag diese Nähe, weil, wie gesagt, ich fühle mich sehr verbunden vielen dieser Kinder. Und wenn man sich auf sie einlässt und auch in näheren Kontakt tritt und man kriegt sehr schnell mit, ob sie das wollen oder nicht. Ich glaube, jeder hat einen sehr guten Radar, ob eine Familie gerade etwas Ruhe braucht und alleine sein will oder ob sie sich in das Hausleben reinschmeißt oder die Kinder offen sind für Kontakte. Ich glaube, da sind wir alle sensibel genug, als dass wir das merken. Aber wenn man sich auf die Kids einlässt, egal an welchem Punkt sie auf ihrem Weg gerade sind, dann kriegt man mit zum einen, dass das echt kleine Kraftpakete sind. Also die haben oft mehr Power als die Eltern, weil die einfach so, die haben so einen Lebenswillen und die sind wirklich so stark, dass sie wirklich echt einen aus den Schuhen hauen als Erwachsenen manchmal, so wie die mit ihrem Schicksal umgehen und wie die das angehen. Und es entstehen einfach schöne Momente und man begleitet sie ein Stück des Weges. Aber ich bin dann natürlich jetzt auch echt nicht jede Woche im Haus. Aber wir haben natürlich wirklich Kinder, die dann auch sehr, sehr lange bleiben, ne? Also wir haben Familien, die auch manchmal mehrere Jahre da sind. Und dann kriegst du natürlich den Weg viel mehr mit, ne? Und freust dich dann auch über jeden kleinen Schritt, ne? Und ich habe dir ein Mädchen mitgebracht, das bei uns ein Jahr gewohnt hat, Nathalie. Guck mal hier. Das ist Nathalie. Und das war Weihnachten. Süß. Da haben wir zusammen einen Adventskalender aufgenommen für die Website. Und Nathalie ist mit 5 ins Haus gekommen, im Herbst 23 mit Knochenkrebs. Mit ihrer Mama aus Armenien sind die gekommen. Und am Anfang konnten die auch überhaupt kein Deutsch. Und es war alles mit Händen und Füßen, aber das funktioniert im Haus gut. Es sind oft Kinder aus dem Ausland da. Und das Ziel war nicht nur, dass sie gesund wird, aber es war auch vor allen Dingen, ihren Fuß zu erhalten. Es stand immer eine Amputation im Raum. Und es sah immer sehr, sehr gut aus, aber im Frühjahr 24 war dann leider es so weit, dass Nathalies Fuß amputiert werden musste. Da war sie, wie gesagt, 6 oder so. Und allein wie sie damit umgegangen ist, also das am Anfang noch natürlich unsicher mit der ganzen Situation und hatte natürlich keine Haare durch den Krebs und alles. Aber wir hatten dann ein Sofakonzert im Frühjahr im Haus und da stand sie dann schon so und wippte so. Und im Herbst 24 ist sie dann nach Hause gegangen und ich bin mit der Familie über Instagram verbunden und sehe einfach nur, weißt du, Haare sind wieder gewachsen, sie ist super stolz, sie reitet, sie ist jetzt in die Grundschule eingeschult worden und trägt ihre Prothese echt mit Stolz. Das ist ein voll knallblaues Teil mit Graffiti drauf, also und trägt auch kurze Hosen und Rock und Kleidchen. Und ich habe heute noch mit der Hausleitung heute Morgen, mit der Caroline kurz gequatscht, die sagte, ja, die waren gerade in Hamburg und dann ist sie da wohl im Blumenkleid mit der Prothese ins Haus und kann mittlerweile perfekt Deutsch, was auch toll ist, ne, und auch ihre Mama und hat diese Zeit auch gar nicht, also, ne, die kommt gerne zurück ins Haus und die haben da ja ein Jahr gelebt und Nathalie habe ich wirklich das Jahr super oft mitbekommen bei allen Gelegenheiten und die ist halt echt so ein totaler Powerkeks, ne? So, und wenn man einfach sieht, wie die so ihr Schicksal gemeistert hat, und das tun eigentlich alle Kinder, ne? So, wo wir Erwachsene schlucken und sagen, oh, jetzt muss das Bein amputiert werden, wow, und so. Und dann siehst du aber, wie dieses Kind dieses Schicksal annimmt und sagt, jetzt erst recht, so, ne? Und ich meine mit 6. So, und wie gesagt, bei Insta sehe ich jetzt, sie reitet, sie macht das, sie macht jedes und ist einfach nur ein ganz lebensfrohes Mädchen. Das ist schon schön.
Das ist wunderschön und wie dankbar bist du dafür? Weil eigentlich ist es ja sozusagen, wenn du das so erzählst, Dankbarkeit auf beiden Seiten. Ja? Mhm. Du bist ja, wie man jetzt hier auf dem Foto auch sieht und aus deinen Erzählungen heraus, warst du ein Stück weit, einen kurzen Weg vielleicht ihres Lebens, aber trotzdem Teil.
Immer mal wieder.
Und immer
ja.
mal wieder. Ja. Und auch eine Person, an die sie sich erinnert und mit der sie sicherlich auch schöne Erinnerungen noch vor Augen hat und teilt. Und auf der anderen Seite aber ja auch Dankbarkeit, die wir, glaube ich, so empfinden. Und du sagst mir auch gleich, wie du das wie du das fühlst, dafür, dass man ja im Zuge dessen, dass man sowas erlebt so hautnah, ja jedes Mal da rausgeht und sich denkt, Mann, wie gut geht's uns eigentlich? Also, weiß ich, wie oft du diese Dankbarkeit wirklich bewusst verspürst, wo du bist jetzt eh schon ein Mensch, der sehr verwurzelt ist, ja, und trotzdem, glaube ich, lehrt uns das immer ein Stück weit, das zu schätzen, was wir da haben,
ja,
oder nicht?
Ja, total. Also Gesundheit ist, glaube ich, das größte Gut, was wir haben. Und ja, ich glaube, wenn wir uns umgucken in einem Freundeskreis oder in unserem Familienkreis, da sind garantiert auch Fälle, Menschen, denen es nicht so gut geht. Und man kann ja eigentlich immer nur dankbar sein. Also gerade, ich meine, du bist Vater. Du wirst da auch nochmal ganz anders empfinden. Du gehst da wahrscheinlich Absolut. Aus deinem Haus raus und sagst, ein Glück geht es meinen Kindern gut. Ne? Ich glaube, als Eltern ist das Wichtigste überhaupt. Ne? Das Wohl der Kinder. Man stellt das, glaube ich, auch über sein eigenes. Also so, ich habe selbst keine eigenen Kinder, aber so erlebe ich das mit den Eltern in meinem Umfeld. Ne? Also die wirklich, also alles geben würden, also ne, selbst ihre eigene Gesundheit für die der Kinder. Also von daher ist man natürlich total dankbar, selbst also gesund zu sein, dass die Liebsten, dass es denen gut geht. Und wenn man aber auch diese Downs kennt und diese Krisen, froh ist, dass man sie durchstanden hat oder dass liebe Menschen sie durchstanden haben. Und ja, also bei mir ist das halt so das Schöne auch, dass ich das weitergeben kann. Also ich glaube, vielen ist gar nicht bewusst, dass aus so einer ehrenamtlichen Tätigkeit, dass man da so viel mehr mit rausnimmt, als man reingibt. Also das hört sich total blöd an und viele halten das für so einen Spruch, aber ich ziehe aus dieser Arbeit so viel, also auch aus diesen Tagen mit den Kindern, aber auch die ich sonst im UKE in Hamburg verbringe, zum Beispiel auf der Kinderherzstation. Ich habe ja dann vor 12 Jahren noch einen eigenen Verein gegründet für herzkranke Kinder, die Herzpiraten, weil Schirmherrschaft, habe ich immer gesagt, ich begleite das Schiff auf seinem Weg, aber ich kann den Kurs nicht ändern. Und bei einem eigenen Verein kann ich den Kurs selbst setzen und die Schwerpunkte so, wie ich sie in dem Moment fühle und so. Und deshalb kam das noch dazu. Und deshalb bin ich ja viel im Krankenhaus und so. Und ich gehe aus solchen Tagen immer total erfüllt, weil gerade die Kinder einem so viel geben. Das kann man, also das, und die es dann mal ausprobieren, sagen auch oft nach so einem Tag, ob das jetzt im Ronald McDonald House ist oder wenn ich mit den Herzpiraten was mache, die gehen aus dem Tag und sagen, boah, danke, dass ich diese Energie erleben durfte und diese Freude und diese leuchtenden Augen und dieses und das kann man sich oft nicht vorstellen, wenn man es nicht mal ausprobiert.
Und genau das ist es, was du ansprichst, nämlich ich glaube, wir beide können auch nur an unsere jetzt in dem Moment Hörer und Zuschauer appellieren, das mal auszuprobieren, weil ich glaube, ganz oft ist es ja so, wenn man über ehrenamtliche Tätigkeit spricht, dass Leute sich dann auch davor scheuen, weil sie das Gefühl haben, naja, aber dann, wenn ich da einmal Ja sage, dann komme ich da quasi nicht mehr raus. Ich muss dann immer verfügbar sein und vielleicht dann am Ende, weißt du, ist das so ein bisschen so ein Druck, so ein Druck, der da entsteht, der gar nicht sein muss, weil es überhaupt gar nicht der Tatsache entspricht, sondern genau wie du gerade beschreibst, es reicht auch ganz wenig, ja? Jeder von uns kann irgendwas tun und jeder ist mit seinen Mitteln so groß.
Jeder mit seinen Mitteln, also das ist ja auch oft für Ehrenamt oder karitative Arbeit mit Geld haben verbunden, also ich muss dafür Geld haben und natürlich hat nicht jeder Geld über, um Geld zu spenden, so. Aber es gibt ja die unterschiedlichsten Arten. Also klar, man braucht Menschen, die auch Geld haben und Geld spenden. Aber es gibt auch so viele Ehrenamtler, also auch gerade in den Häusern, die geben Arbeitsstunden. Ja, die sind vielleicht Tischler. So. Und dann sind sie einmal im Monat da und reparieren alles, was im Haus gerade kaputt ist. Oder die wunderbar kochen können. Also richten sie vielleicht das Genießerfrühstück aus oder das Abendessen. Es gibt so viele kleine Sachen, ne? Oder diese Zeitspenden. Es gibt Menschen, die einfach vielleicht gerade mit dem Job schon aufgehört haben gerade. Rentner und wieder einen neuen Inhalt suchen oder so. Und wir haben ja dann die verschiedensten Möglichkeiten zu helfen. Es gibt die einen, die haben das Geld, das können sie geben, aber nicht die Zeit. Meistens geht das nämlich Hand in Hand. Und die anderen haben mehr Zeit, dann können sie die Zeit geben. Und die anderen haben wieder Fähigkeiten oder Skills und können die geben. So. Und ich glaube, dass jeder bei sich grundsätzlich was finden würde, womit er helfen kann. Vielleicht bin ich mega gut in Social Media, ja, das ist ja gerade auch so ein Thema. Oder kann Webseiten programmieren. Das sind ja Sachen, ich glaube, jeder findet irgendeine Kleinigkeit, wo er was machen kann und wo er dann halt auch nicht das Gefühl hat, ich bin in so einem Käfig gefangen, weil es ihm nämlich Spaß macht, weil es etwas ist, was von ihm selbst kommt, weil er was eine eigene Begeisterung für das Thema hat und damit kann er anderen wieder helfen.
Mhm. Ich glaube, ich habe gelesen, aktuell so roundabout 29 Millionen Menschen in Deutschland engagieren sich ehrenamtlich.
Super,
das ist
viel,
ja,
ne?
Das ist
finde ich toll. Also ist ja richtig, also richtig so ein Drittel der Bevölkerung, also der deutschen Bevölkerung eigentlich. Ja. Das ist schon viel.
Ja. Also du könntest ja mit deinen Skills könntest du wirklich von all dem, was du aufgezählt hast, könntest du fast alles machen. Von Kochen sogar mit dem Handwerklichen wärst du dabei.
Kochen überlasse ich anderen. Also das ist so.
Brian zum Beispiel.
Ja, genau, der kann das besser als ich.
Lass uns ein bisschen auch mal über die Häuser sprechen, weil jedes Haus für sich ist ja einzigartig, sag ich mal so, auch von der Architektur und von Art und Weise, wie man da empfangen wird, wie es innen auch aussieht. Erzähl uns ein bisschen was über das Haus in Hamburg-Eppendorf. Nimm uns mal so bildlich damit rein. Was gefällt dir da besonders gut? Was hat man da so für ein Gefühl? Was für eine Atmosphäre herrscht da?
Also grundsätzlich, die Atmosphäre im Haus ist immer offen und das finde ich toll. Also man kann auch reinkommen, einfach so. Also, ne, und sich das angucken. Also ich habe noch nie gehört, dass jemand sozusagen wieder rausgeschickt wurde. Also es ist dem Universitätsklinikum Eppendorf angeschlossen. Also es ist nah in der Nähe. Man könnte auch zu Fuß rübergehen. Das ist kein Problem. Das ist ja wichtig, dass die Klinik nah ist, dass es kurze Wege sind. Es gibt das Haus schon sehr lange. Und wir haben deshalb sehr viel renoviert in den letzten Jahren, haben Apartments umgebaut, haben gerade alle Apartments nochmal auf links gedreht, damit sie den heutigen Ansprüchen auch sozusagen entsprechen, dass sie wohnlich sind, schön sind, wirklich ein Zuhause auf Zeit. Wenn man bei uns unten reinkommt, dann ist das Erste, was man sieht, dieser riesengroße Wunschbaum, der im Flur hängt, wo immer die Zettelchen dran gehängt werden, was gerade so benötigt wird. Was total schön ist, weil jeder, der auch zu Besuch ist, ganz, man sagt ja so schön niedrigschwellig, einen Impuls bekommt, vielleicht zu helfen und mal so einen Zettel einzupacken. Also das und ganz viele Fotos natürlich. Und dann kommt man geradeaus in unsere große Küche. Könnte ehrlich gesagt noch größer sein, weil wenn dann nämlich alle zusammen kochen oder so, dann wird es manchmal schon ganz schön kuschelig. Aber unsere Küche und linker Hand ist dann ein riesengroßes, ein großer Gemeinschaftsraum, Wohnzimmer, Esszimmer, alles zusammen. Da steht der Weihnachtsbaum im Winter und von da geht es dann in den großen Garten. Wir haben echt einen tollen Garten mit tollen Spielgeräten für Kinder auch und wie gesagt im Sommer stehen da draußen Tische und Stühle, man kann sich da aufhalten, das ist wunderschön. Und wenn man dann die Treppen hochgeht, da sind dann die Apartments und das große Spielzimmer. Das liebe ich. Also das Spielzimmer ist echt der Knaller. Also da gibt es sogar eine Hängematte. Also immer wenn ich da reingehe, würde ich am liebsten da liegen bleiben.
Selber spielen.
Ja, ja, total. Also das ist so, da kann man sich auch ein bisschen zurückziehen, wenn man unten das alles zu wuselig findet. Da sind dann die Familien auch oft einfach mal mit ihren Kindern so allein ein paar Stunden. Und und dann wuselt man sich so nach oben. Wir haben 3 Stockwerke und da sind dann überall die Apartments verteilt.
Für die Apartments kann man ja Patenschaften übernehmen.
Ja.
Ich weiß auch nicht, ob das jeder weiß.
Eine Art zu helfen.
Genau, auch eine Art zu helfen. Also eine super tolle Art zu helfen, weil das ist ja auch total wichtig, diese Rückzugsorte für die Familien. Du hast, glaube ich, im Haus in Eppendorf auch eine Patenschaft übernommen. Kann das sein?
Da habe ich dir was mitgebracht. Ja, nicht ich persönlich.
Sondern mit deinem mit deinem Verein. Ja,
ja genau, mit meinem Verein Herzpiraten. Weil natürlich auch viele Herzkinder immer mal wieder auch im Haus wohnen oder ihre Familien. Und deshalb habe ich dann sozusagen mit dem Verein, den ich gegründet habe, auch eine mehrjährige Patenschaft für ein Apartment übernommen in meinem Haus, weil ich finde immer so schön, wenn sich Kreise schließen. Und jetzt gibt's ein Herzpiraten-Apartment seit einigen Jahren und wir haben jetzt, glaube ich, erst mal 5 Jahre, aber werden das natürlich sofort also verlängern. Ich glaube, die haben noch ein Jahr und dann kommen die nächsten 5 Jahre. Also ich finde das halt dann auch irgendwie total wichtig, so dass man halt einfach Kreise schließt.
Absolut. Das steht aber auch explizit für dich als Mensch, wie du eben so denkst und funktionierst, in Anführungszeichen. Das ist einfach toll, dass du da wirklich immer noch einen Schritt weiter denkst, denn das ist eben genau das, was es ausmacht. Und ich finde das einfach außergewöhnlich. Und Herzpiraten können wir an der Stelle ja auch nochmal dazu sagen, ist ja ein Verein, der sich ja auch dadurch auszeichnet, dass es nicht nur um... Klar geht es um die Sache, aber du machst ja wirklich was mit den Kindern.
Ja.
Da geht es ja darum, dass du, es gibt ja immer eine Segelregatta jedes Jahr und da geht es um Erlebnisse, ja, und damit Kinder ja auch.
Ja, das Ding ist halt einfach, also Herzkinder jetzt im Speziellen sind eigentlich alle mit einem angeborenen Herzfehler, also sozusagen auf die Welt gekommen. Und es gibt die unterschiedlichen Arten der Herzkrankheiten und ihr seid ja hier auch am Herzklinikum. mit dem Haus. Ne? Ja, ihr seid ja da sehr angeschlossen, ja, mit dem Herzzentrum. Und in München haben wir auch schon eine Herzpiratenregatta gemacht, übrigens mit dem Herzzentrum zusammen.
Am See hier um die Ecke oder wo war das?
Nee, wir waren auf welchem See waren wir denn? Starnberger See? Ich glaube Starnberger See. Starnberger See waren wir ein paar Jahre schon her. Ja, was mir da total wichtig ist, also zum einen bei den Herzpiraten, wenn es darum geht, Gelder einzusetzen, jetzt nicht unbedingt in die Forschung zu investieren, da gibt es große Stiftungen, ja. Ich versuche immer, Projekte nah am Kind zu finden. Also ein gutes Beispiel, eine Familie ruft an und sagt, hey, unser Kind ist gerade entlassen worden, wir waren ganz lange auf der Herzstation, waren da in Behandlung und wir sind jetzt auf dem Weg nach Hause, aber mit uns auf dem Zimmer seit einem Jahr lag dieser kleine Junge, der auf ein Herz wartet. Seit seiner Geburt wartet er auf ein Herz und liegt an einem künstlichen Herzen. Ja, du weißt, das sind so riesengroße Kästen. Und eigentlich wäre jetzt so der Zeitpunkt, wo er sitzen lernen würde. Also so richtig so. Aber dafür braucht es einen speziellen Stuhl. Und die Familie hat das Geld nicht. Ein Elternteil hat den Job schon aufgegeben, um immer beim Kind zu sein. Und die Klinik hat das Geld auch nicht. Wäre das nicht was für euch? So, und das ist zum Beispiel ein Projekt, wo ich einfach hingehen kann und sagen, ja klar, also die Herzpiraten besorgen den Stuhl für dieses Kind, damit es sitzen lernen kann. Oder wir hatten das fand ich auch echt ganz besonders, ein Mädchen, auch 9 Jahre alt, wartete auch schon sehr lange auf ihr Herz, war auch an einem künstlichen Herz, liegt natürlich dann auf Intensivstation, sehr isoliert, an Besuch von anderen Kindern, ist eigentlich nicht möglich, Infektionsgefahr und all das. Und dann habe ich ein Unternehmen in Norwegen gefunden, das hieß No Isolation. Und der Name war Programm. Die haben kleine, ich würde sagen Roboter, Avatare gebaut. So kleine weiße Kerle, die waren auch wirklich richtig süß so. Und dann haben wir den ersten für Hamburg angeschafft. Und im Endeffekt konnte sie sich mit ihrem iPad, mit diesem kleinen Roboter verbinden. Dieser kleine Kerl wurde dann in ihre Klasse gebracht, in ihre Schulklasse. Und sie konnte ab sofort mit ihrem iPad teilnehmen am Leben in der Klasse. Sie konnte sich über Lichtzeichen auch melden, man konnte sich mit ihr unterhalten. Und das Schöne ist, die Kinder, ihre Freunde haben dann den kleinen Mann immer wieder mitgenommen nach Hause. Dann war der einen Tag bei der einen Freundin, dann ist der mit auf Kindergeburtstage gegangen. Und was passiert ist halt, dass du dieses Mädchen aus seiner Isolation rausholen konntest. Es konnte endlich wieder so teilnehmen. Und das Schöne ist, dass das so eingeschlagen ist. Ich glaube, wir haben mittlerweile 9 Stück in Hamburg davon. Und und die Herzpiraten waren aber die ersten, die einen angeschafft. Also das sind so Sachen ganz nah am Kind, weißt du? Sowas versuche ich mit den Herzpiraten zu machen.
Wahnsinn. Ja. Also ich finde das unglaublich, wie du das alles schaffst. Also das ist ja, wenn ich mir jetzt überlege, wie viele Engagements du hast und mit welcher Einstellung du diese Engagements auch betreibst. Wie machst du das? Also, und dann moderierst du noch und schreibst noch Bücher, reden wir auch noch gleich noch drüber. Also gab es schon Situationen, wo du dachtest so, okay, wow, das wird wirklich schwierig, weil ich muss irgendwie um 17 Uhr bei der Scheckübergabe dort sein und dann 30 Minuten später
Klassiker
bei der nächsten.
Klassiker in Hamburg jedes Jahr.
Hast du sowas öfter mal?
Das Sommerfest ist die letzten Jahre immer parallel zu Kicken mit Herz gewesen. Das ist so vom UKE der größte Charity-Fußballspiel, wo wirklich alle mitkicken. Und wir haben es echt wirklich 3 Jahre hintereinander jetzt gehabt, dass es am selben Tag war. Zum Glück ist das Stadion Victoria auf der einen Seite des UKE, das Haus relativ auf der anderen Seite und ich habe einen E-Roller. Und ich habe dann wirklich die letzten 3 Jahre...
Du hast einen eigenen E-Roller.
Ich habe einen eigenen E-Roller und bin immer hin und her gefahren, sodass ich zum Loseverkaufen bei Kicken mit Herz war und dann schnell zur Tombola-Ziehung Ansprache wieder im Garten bei uns im Haus und so. Und irgendwann habe ich Caroline gesagt, Caroline, bitte Kicken mit Herz, der Termin steht ein Jahr im Voraus fest, nimm ein anderes Wochenende. Das ist einfach so. Ja,
hat sich gedacht, das kriegst du sowieso hin.
Also. Nein, das ist natürlich auch so, weil es teilweise dieselben Ärzte sind natürlich auch, die du haben willst. Aber wenn die auf dem Fußballfeld stehen, es gibt das Ärzte-Team gegen das Promi-Team, kickt immer. Und wenn die ganzen Ärzte auf dem Fußballfeld stehen, können die natürlich nicht bei uns auf dem Sommerfest sein, was aber natürlich schön ist, weil das die Ärzte sind, die Kinder behandeln. Also da gab es einen kleinen Konflikt und ich bin echt immer hin und her gedüst mit meinem E-Roller, um rechtzeitig immer hier. Es war schon echt ein bisschen Slapstick. Aber natürlich komme ich an Punkte, wo auch ich sagen muss, ich schaffe das leider nicht, ne? Oder auch keine Zeit habe. Also dieses Jahr zum Beispiel unser Neujahrsempfang, als der Termin kam, musste ich Caroline, ich muss arbeiten. Ich bin einfach nicht in Hamburg. Ich werde es diesmal nicht schaffen. Und das tut mir dann immer in der Seele leid, weil ich versuche wirklich die festen Termine immer irgendwie zu safen, zu blocken und so. Aber nein, das geht auch mal nicht. Und das ist auch so eine Sache, die ich in den letzten Jahren auch mal lernen musste für mich. Es ist okay, auch mal zu sagen, das schaffe ich jetzt nicht so. Und da dreht dir dann auch keiner einen Strick draus. Das ist einfach so. Das hat ja auch was mit Achtsamkeit sich selbst gegenüber zu tun, weil wenn man mal zu viel los ist, dann muss man auch mal, also Mut zur Lücke ist ein doofer Ausdruck, aber dieses, du kannst nicht auf 100 Hochzeiten gleichzeitig tanzen, mhm, und dann musst du manchmal Prioritäten setzen. Und gerade was den Beruf angeht, wir müssen alle Geld verdienen. So, und wenn ich dann gerade die Chance habe zu drehen und das ist ein Dreh für mehrere Wochen, dann fällt leider mal so ein Termin auch hinten rüber. Aber das ist ja das Tolle, dass dann auch im Haus großes Verständnis ist, weil man muss dann auch einfach gucken, dafür bin ich dann an anderen Zeiten wieder da, ne? Und dieses Jahr zum Beispiel werde ich es nicht schaffen, eine Herzpiratenregatta auf die Beine zu stellen. Ich bin im Moment alleine mit dem Verein, mache das wirklich komplett alleine und die Manpower fehlt und der Segelverein hatte eh alle Termine schon vergeben. So, und dann muss ich mal sagen, es ist aber auch okay, dass diese Regatta jetzt einfach mal ein Jahr ausfällt. Dafür machen wir es nächstes Jahr dann richtig schön. Hm. So. Aber das fällt mir persönlich am schwersten, ehrlich
das
gesagt.
Glaub ich.
Das glaubst
das
du, ne?
Das glaube ich,
ja.
Absolut.
Also tue ich mich am schwersten mit. Aber das muss ich auch lernen. Das ist wirklich, ich muss lernen, dass das auch manchmal einfach nicht geht.
Würdest du sagen, dass diese Achtsamkeit, die du gerade beschreibst, dir selbst gegenüber vielleicht auch in diesem Prozess des Engagements, ja, weil ich meine, du weißt ja selbst, wenn man mit Kindern auch viel arbeitet, und das hast du ja, wie du beschrieben hast, schon sehr früh getan, dir wird ja auch ständig ein Spiegel vorgehalten, ja, also du, jemand, der wenig Selbstreflexion hat, dem kann man nur empfehlen, sowas zu machen, weil da kriegst du ganz schnell mal gespiegelt, was bei dir selber so los ist und wie du selber dich so verhältst und so weiter. Also ich erfahre das auch immer wieder, auch mit meinen eigenen Kindern logischerweise oder in erster Linie sicherlich. Also würdest du sagen, dass diese Achtsamkeit und diese Selbstreflexion auch im Lernprozess war in diesem sozialen Engagement, das du schon sehr früh betrieben hast?
Ich bin mir nicht sicher. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, dass das eher ein Prozess war, den mein eigener Körper mir auferlegt hat. Also einfach, dass ich im Laufe der Jahre auch Phasen hatte, wo es nicht mehr ging. Also ein klassisches Burnout hinter mir oder auch als mein Vater so krank war, bin ich in eine echt heftige Co-Depression gerutscht und ich habe am eigenen Leib erfahren, wie das ist, wenn man die Schwelle überschreitet des Zumutbaren für sich selbst so, ne, und sich einfach zu sehr in irgendwas rein begibt oder zu viele Sachen auf seine Schultern legt, ohne es kompensieren zu können. Das heißt, ich habe, glaube ich, eher durch Krisen gelernt. Also so, und ich glaube, ganz viele Sachen muss man am eigenen Leib erstmal erfahren, um rauszufinden, wo ist meine Grenze, wo ist sie. Und heute kann ich dadurch sehr gut sagen, bis hier nicht weiter, den einen freien Tag brauche ich, das muss ich absagen, solche Sachen. Und aber das betrifft natürlich mein Privatleben genauso. Also mir fällt es total schwer, wenn man wenig zu Hause ist, dann noch das Date mit der Freundin abzusagen, auf das wir jetzt 4 Wochen gewartet haben. Aber ich weiß manchmal ganz genau, boah, ich pack das nicht. Ich brauche diesen einen Abend auf der Couch gerade, um meine Batterie aufzuladen und ich möchte nicht reden und so. Und zum Glück weiß mein enger Freundeskreis, dass das nicht böse gemeint ist und so und dass das nichts gegen sie ist, sondern so. Aber das sind Sachen, die, glaube ich, habe ich eher gelernt, durch zu weit zu gehen. Mhm. Also indem ich mich praktisch manchmal einfach zu sehr in Sachen reinbegeben habe oder gefordert habe und mein Körper mir ganz klar den Mittelfinger gezeigt hat. So, also wirklich so richtig den Mittelfinger.
Vielleicht sogar zwei.
Ja, mehrfach. Und so. Und das ist ein Lernprozess. Und ich glaube, das Älterwerden hilft auch. Und das Wegbleiben von FOMO, ja, was ja so unsere Kids alle haben um uns rum, so dieses, man könnte ja was verpassen, kennt man aber auch noch von sich selbst, ja.
Absolut.
Dieses, oh Gott, wenn ich jetzt da nicht hingehe, dann hat das die und die Konsequenzen und das Schöne ist ja am Älterwerden, man merkt, das hat überhaupt keine Konsequenzen. Wenn man auch mal einen Freitagabend zu Hause bleibt, das ist wunderschön. Und und so geht das, glaube ich, alles Hand in Hand. Es ist alles ein Lernprozess und das Alter hilft einem.
Oh ja, das stimmt. Ja.
So.
Damit muss man klarkommen mit dem Älterwerden, aber du hast völlig recht. Das macht doch um einiges entspannter.
Ja.
Jetzt haben wir nicht erfahren, was sind denn dann eigentlich deine Kraftquellen? Also wo schöpfst du Kraft? Ich würde jetzt mal in den Raum werfen, dass es die Natur ist auch, oder? Weil du bist ja schon sehr viel unterwegs draußen und machst alle möglichen Expeditionen. Bist ja auch ein Laubengirl. Ja?
Ja.
Also es gibt so vieles in deinem Leben. Wo liegt deine Kraftquelle?
Kraftquellen definitiv, so Sachen wie mein Schrebergarten, hört sich wahnsinnig spießig an, aber ganz ehrlich, es erdet mich enorm von oben bis unten mit Erde und Matsch und mit den Ellenbogen im Unkraut und ich finde es mega und ich finde es total schön, dass da Dinge entstehen, weißt du, du kümmerst dich von klein auf um dein Tomatenpflänzchen und im Herbst wird geerntet, also ich mag diesen produktiven Prozess im Garten unfassbar und ich habe mir da auch einfach so ein kleines Paradies geschaffen, die Tür ist immer offen für Freunde, es gibt eine Beach Lounge, es gibt immer einen vollen Kühlschrank, es gibt Hängematten, Garten und jeder ist immer willkommen. Und das ist einfach ein total toller Ort, wo ich runterkommen kann. Aber ich liebe auch gerade dieses Erdige, so dieses, ich fahre manchmal vom Flughafen direkt mit dem Koffer noch in den Garten und dann kann ich so 5 Minuten in der Hängematte sitzen und dann, ah, das Blatt muss weg, das muss weg, das muss weg. So, und dann geht's schon wieder los.
Oh Gott, ja.
Und die Steigerung war dann 2 Jahre nach Übernahme des Gartens mein Van. Das war immer schon echt absoluter Traum. Dieses, ich sag mal, das ist ein Schrebergarten 3.0, der bewegt sich auch noch. Also dieses morgens einsteigen und mittags am Meer sein. Und dann einfach nur auf dem Horizont gucken. Mal habe ich das Laptop mit, mal habe ich es nicht mit, weißt du. Und auch gerade im Prozess des Schreibens, ne, ich habe mein 3. Buch im März gerade rausgebracht. Das kann ich super, wenn ich unterwegs bin alleine, ne? Und ich finde so mit dem Van unterwegs sein, finde ich super. Also dieses in der Natur, das draußen, das Freie und auch dieses Selbstbestimmte. Ich glaube, darum geht es auch ganz viel. Anhalten können, wo man möchte. Nicht groß planen müssen, kein Hotel buchen. Und ja, wie gesagt, ich fahre manchmal einfach nur morgens nach Dänemark hoch, stelle mich den ganzen Tag an den Strand und manchmal bleibe ich über Nacht, manchmal fahre ich auch wieder zurück, ist ja nicht weit. Und das sind so Sachen, die mich echt vollpacken mit Energie. Also so, ne? Und zum Glück darf ich das auch teilen. Also mit meinem Partner, der da auch eine Leidenschaft für hat, was ist ja auch nicht immer gegeben, dass du jemanden hast, der dann auch sagt, okay, so im Van schlafen finde ich ganz sexy, so, ne? Das ist ziemlich, ziemlich genial. Und wir sind dann jetzt auch den ganzen August wieder in Skandinavien unterwegs mit dem Van. Verbinden Jobs, also werden viel arbeiten und dazwischen aber immer ein paar Tage haben. Das heißt auch so, ich benutze den Van auch, um nach Berlin zu fahren, ja. Mach dann einen Job und auf dem Rückweg besuche ich eine Freundin, die hat aber kein Gästezimmer, also schlafe ich auf der Straße. Also das, ich integriere das so in mein Leben und ich finde, das ist so eine Freiheit, die ich total schätze.
Und ich bewundere das ja, muss ich ganz ehrlich sagen, weil du offenbar ja dann ein Mensch bist, der einfach schnell Entscheidungen trifft für sich und dann auch die Entscheidungen geht. Also weißt du, diese Wege geht und
ja.
Oder? Weil ansonsten, ja. Ich bin ja da eher so einer, der dann nochmal 28 Mal abwägt und dann, weißt du, ist die Zeit schon rum und ja. Du hast irgendwie gar nichts bewerkstelligt.
Es ist ein Mischmasch, ja. Also abwägen gar nicht, aber planen. Ich bin ja ein Planer. Ich habe wirklich früher für alles Pläne gehabt, sogar für mein Leben. Das war ein Plan, den ich hatte. Ich glaube, spätestens in Corona haben wir alle gemerkt, Pläne machen lohnt sich nicht. Also so irgendwie, es gibt diesen schönen Spruch, wenn du anfängst Pläne zu machen, fällt irgendwo lachend das Schicksal vom Stuhl. Und das ist glaube ich, sehr, Bild. Sehr, sehr, sehr wahr. Und aber eigentlich bin ich eine Planerin. Also ich möchte halt die Sicherheit haben, ich weiß, wo ich heute Nacht stehe, ich weiß, wo ich das habe, ich möchte wissen, wo ich nächsten Monat mein Geld mitverdiene, also Sachen. Und dann kommt als erstes mal die Selbstständigkeit in unserem Beruf, die erzählt dir ganz schnell, das kannst du schon mal vergessen, diese Sicherheit ist schon mal weg. So, und dann musst du dich da langsam dran grooven und ich bin mittlerweile an einem Punkt, wo ich Spontanität mit Planung sehr gut verbinden kann. Das heißt, es ist einerseits spontan, morgens mal einen Tag ans Meer zu fahren, aber ganz ehrlich, den August in Skandinavien da oben, da hätte ich schon gerne ein paar Eckpunkte, wo ich dann weiß, da überlebe ich. Also das ist
das
so,
ganz gut,
es ist immer ein Gerangel mit mir selbst.
Du hast erzählt, dass du gerade in diesen Phasen, wenn du jetzt bei dir im Garten eine Hängematte liegst oder sowas, ja eben auch da, wo du Kraft schöpfen kannst, dann auch gerne schreibst. Und du hast ein Buch geschrieben, dein drittes, genau. Und wir wollen ja hier im Podcast auch und vor allen Dingen Mutmachgeschichten erzählen, ja, im Rahmen unseres Engagements und natürlich auch der Arbeit, die Stiftung leistet. Das Buch ist ja eigentlich in erster Linie für Frauen mit Kinderwunsch. Ja.
Ja.
Und auf der anderen Seite aber.
Auf den ersten Blick, genau.
Und auf der anderen Seite, in vielen Interviews, die ich jetzt im Vorfeld auch mal angeguckt habe, die du gegeben hast, im Rahmen des Buches, hast du ja gesagt, es ist aber eigentlich auch für alle und es ist eben auch ein Mutmachbuch. Erzähl doch mal ein bisschen die Brücke zwischen dem, was wir jetzt hier besprechen, deinem sozialen Engagement zu diesem Buch, was du geschrieben hast.
Also das Buch heißt Lebensschlenker und es ist jetzt gerade im März erschienen und es beschäftigt sich ja im Groben mit dem Thema Kinderwunsch und zwar in alle Richtungen, ja, auch mit dem Thema kein Kinderwunsch. Ja, es gibt ja auch Frauen, die sagen, ich liebe Kinder, aber ich möchte selbst gar keine haben. Und über all die Millionen Wege, die Frauen gehen, um sich diese Wünsche zu erfüllen, ob das jetzt Co-Parenting ist, Solomutterschaft, Adoption, auch Sterilisation, künstliche Befruchtung, was auch immer, es gibt 1 Million Wege. Und dann halt ein bisschen als Dach auch dieser gesellschaftliche Druck von draußen, dass halt die Gesellschaft glaubt, sie dürfte bei all diesen Wegen mitreden und den Frauen erzählen, ob das jetzt richtig oder falsch ist, was sie da machen. Es geht ja los bei dieser K-Frage, dieses übergriffige so, warum willst du keine Kinder? Die man überall gefragt wird, magst du keine Kinder? Willst du lieber Karriere machen und so? Und man weiß halt auch gar nicht, in welches Wespennest man an diesem Moment sticht, weil diese Frage ist zu einer kompletten Smalltalk-Frage verkommen. Und man meint, man darf sie völlig Fremden stellen, ohne zu wissen, was für ein Schmerz vielleicht ausgelöst wird. So, und dieses Thema ist bei mir unfassbar lange gegärt und habe immer irgendwie so ein bisschen einen Weg gesucht, meine Wut über diese ganzen Übergriffigkeiten in Worte zu fassen. Und dann war halt an irgendeinem Punkt klar, okay, Nova, wenn du das machst, musst du aber auch deine ganze eigene Geschichte da reinschmeißen. Also entweder ganz oder gar nicht. Und meine Geschichte ist die eines unerfüllten Kinderwunsches. Also ich bin eine von diesen Frauen und meine Geschichte ist die des unerfüllten Kinderwunsches, die ich halt geplant hatte. Ich hatte geplant, Mutter zu werden. Es war als Teenager für mich immer klar, dass ich Mutter werde. Ich dachte auch in meinen 20ern und 30ern noch, dass das auf jeden Fall passieren wird. Und dann halt loszulaufen und zu alles auf diesem Planeten Mögliche zu versuchen, Mutter zu werden und irgendwann zu realisieren, dass das Schicksal sich was anderes ausgedacht hat. So. Und das sind natürlich so Lebensträume. Und Lebensträume sind ja immer etwas, wo du so unfassbar viel Aufmerksamkeit drauf packst und wo du denkst, das ist mein Weg. Und ich glaube, das Buch soll vor allen Dingen Mut machen, dass wenn ein Weg zu Ende ist, und diese Wege können ja Jobs, Ehen, Kinderwunsch, es gibt ja so viele Lebensträume, Lebensentwürfe, und dass, wenn einer zu Ende ist, dass man den Mut haben sollte, wieder aufzustehen und weiterzulaufen. Weil meiner Meinung nach ist Liegenbleiben immer die schlechteste Option. Also das Liegenbleiben, das bringt dich nirgendwo hin. Das ist keine Bewegung nach oben, nach unten, nach rechts, nach links. Das ist einfach nur Stagnation und Passives, es über sich ergehen lassen. Und das kann es nicht sein. Auch in dem Moment, wir wollen nichts anderes. Wir wollen einfach liegenbleiben und keiner darf einem da reinreden und du willst nicht hören, komm, steh wieder auf. Das will man alles nicht. Man ist in dem Moment einfach nur desillusioniert. Aber das Buch soll einfach Mut machen, dass da noch ganz viel kommt, wenn man den Mut hat, wieder aufzustehen. Egal, in welcher Situation es ist. Und dass das Leben immer noch Sachen für einen bereithält, von denen man in dem Moment einfach gar nicht ahnt. Und dass es in jedem Leben Schlenker gibt. Ein Schlenker wird ja definiert mit einem Abkommen vom Weg, aber wieder darauf zurückführen und finden. Und für mich ist das in dem Fall einfach der Weg zum Glück. Also es hört sich ganz platt an, aber der Weg zu seinem persönlichen Glück, glücklich zu sein. So. Und man dachte, der sieht so aus, dann landet man in einer Sackgasse und dann muss man sich aufraffen, einen anderen Weg zu finden. Kann am Anfang ein Trampelpfad sein, das ist keine Hauptstraße und man verirrt sich bestimmt auch 5-mal. Aber es lohnt sich, immer weiterzulaufen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, was ich mit dem Buch zeigen will. Ich habe auch viele andere Frauen zu Wort kommen lassen, prominent und auch nicht prominent, mit ihren Geschichten. Unterm Strich, wir können es alle nicht richtig machen. Also anscheinend machen wir es für die Gesellschaft ja alle falsch. So, und deshalb auch ein bestärkendes Buch. Ihr wisst schon, warum ihr diesen Weg geht. Ihr habt euch da lange drüber Gedanken gemacht. Macht es einfach. Zeigt der Gesellschaft da draußen den Mittelfinger, weil ihr wisst am besten, was für euch gut ist. Und wenn es schief geht oder ein Weg endet, aufstehen. Wieder aufstehen an irgendeinem Punkt. Verarbeiten, ganz wichtig. Verarbeiten, trauern, wütend sein, ganz, ganz wichtig. Und dann aber weiterlaufen.
Das ist so schön, wie du das beschreibst, weil das holt mir auch sofort wieder die Geschichte von Diana mit ihrem Sohn. Diana war hier bei uns in der ersten Folge zu Gast. Und das lässt sich ja total übertragen, was du gerade sagst. Ja, man hat was geplant, ein Kind kommt zur Welt, du hast das Kinderzimmer schon eingerichtet, du hast ja schon genau vorgestellt, wie das jetzt so wird. Und dann plötzlich bekommst du eine Diagnose, dass dein Kind einen Herzfehler hat und ein neues Herz braucht und so weiter. Alles wird anders. Und plötzlich musst du eben, wie du schon sagst, dadurch, musst sozusagen wieder aufstehen und musst einen neuen Weg finden. Das erinnert mich sehr stark daran, was du gerade sagst, weil das auch so ein bisschen symbolisch ja in unserem Titel steckt, Zimmer mit Aussicht. Mhm. Auf der einen Seite diese Aussicht auf das Klinikum, was in greifbarer Nähe ist, aber auch die Aussicht und Perspektive ja hoffentlich oder das, was danach kommt, wenn man dieses Apartment, wieder verlässt, und dann eben in diesen neuen Lebensabschnitt eintaucht. Und auf der anderen Seite, wenn wir jetzt hier so sitzen und über unsere Arbeit als Schirmherr oder unser Engagement, ist ja keine Arbeit in dem Sinne, sprechen, sind das ja gerade so die Dinge, die man dann aber auch braucht, um da durchzukommen, oder? Also gerade sei es nun ein Ronald McDonald Haus als Zuhause auf Zeit, aber eben auch ehrenamtliche Menschen, die ein Auffangen, damit durchtragen und sowas.
Ja, also
das
vor
ist ja alles, das sind ja viele Dinge, die da zusammenkommen.
Ganz viele Dinge und vor allen Dingen würde ich auch und da trommel ich ja seit Jahren für, dass Hilfe annehmen keine Schwäche ist, sondern eine riesengroße Stärke und dass es ganz viele Situationen im Leben gibt, da kommt man nicht alleine durch. Mhm. Das schafft man nicht. Das schaffen einige, aber andere schaffen es nicht und das ist total okay. Und das Wichtigste ist aber in solchen Momenten wirklich, sich Hilfe zu holen von außen, weil oft die Menschen, die so nah an einem dran sind, auch zu nah dran sind. Die haben oft gar nicht den richtigen Blick oder sind selbst überfordert. Und ich sage immer nur so, mach das bitte. Weil also es ist einfach die größte Stärke überhaupt zu sagen, puh, das schaffe ich gerade alleine nicht. Ich gehe jetzt nach außen und gehe in eine Therapie oder in ein Coaching oder in eine Begleitung. Also es gibt ja so 1 Million Worte und man kann ja über die USA sagen, was man will und gerade im Moment nur Schlechtes, aber das haben die seit Jahrzehnten bei sich verankert. Es ist ja schon fast hip, einen Therapeuten zu haben, einen Shrink oder einen Coach. Und da wird offen drüber geredet, man tauscht sich aus. Das ist nichts, was mit irgendeinem Makel verbunden ist oder so. Man hat das. Jeder hat einen Shrink oder so. Oder lässt sich begleiten, coachen, wie auch immer. Und das muss ich sagen, da möchte ich, dass wir hier in Deutschland auch hinkommen, dieses Offene zu sagen, so ja, ich habe mir jetzt mal gerade ein paar Stunden da gebucht, gerade doofe Krise in meinem Leben und so, aber ich lasse mir gerade die Werkzeuge dafür geben, dass ich da durchkomme. Habe ich auch gemacht in meinen Lebenskrisen, ja, also auch lange und ich kann das echt wirklich nur jedem empfehlen und auch in solchen Phasen, wenn Träume zerplatzen, wenn Wege sich ändern, wenn man an Gabelungen steht und ich weiß nicht, ob rechts, links und was ist jetzt eigentlich so, da kann man sich helfen lassen und manchmal hilft es, den Blick zu schärfen für Dinge, die man gar nicht im Fokus hat. Und das kann ich immer nur empfehlen, da auch offen für zu sein.
Da hast du völlig recht, da kann ich dir nur beipflichten, weil ich, vor allen Dingen bei Männern ist das ja immer so ein Thema.
Wir tun uns sehr schwer,
Schwäche einzugestehen, aber dann eigentlich zu verstehen, dass das eine große Stärke ist, wenn man das kann. Da bin ich voll bei dir und ich finde auch, also einen Therapeuten zu haben sollte was ganz Normales sein.
Es sollte was ganz Normales sein, wenn dein Knie oder dein Bein gebrochen ist, gehst du ja auch zum Arzt und lässt es eingipsen. Wenn deine Seele gerade leidet, muss man sich auch helfen lassen können. Also eigentlich sollte es dasselbe sein.
Und das Schöne ist, um wieder zurückzukommen auf das Ronald McDonald House, ob das jetzt in Hamburg steht oder in München, manchmal ist es ja so, dass Menschen, die sich schwer tun, das zu tun, also sich zu öffnen, Hilfe zu holen, dann eben vielleicht eben auch so eine Atmosphäre brauchen, in die sie eintauchen und auch eben die richtigen, in Anführungszeichen, Menschen herum, um dann zu sagen, so und jetzt öffne ich mich mal. Weißt du, also es ist ja auch, manchmal brauchst du so einen kleinen Schubser dahin und vielleicht funktioniert das in so einer Atmosphäre, in so einem Zuhause auf Zeit sogar ganz gut durch Menschen, die ehrenamtliche Arbeit betreiben oder eben auch Schirmherrinnen wie dich.
Ja, aber vor allen Dingen auch andere Eltern. Also was ich absolut in den Häusern auch ganz oft, was passiert ist halt, ich meine, du kommst abends zum Beispiel aus der Klinik, warst den ganzen Tag bei deinem Kind und gehst in die Küche und machst den Kaffee und triffst auf eine andere Mutter vielleicht, die in einer ähnlichen Situation ist oder schon an einem anderen Punkt oder. Also alleine, glaube ich, dieses unter Gleichgesinnten zu sein, wo man auch nicht viel erklären muss. Also du willst ja manchmal auch nicht sprechen. Du willst gar nicht dich groß austauschen. Du willst einfach nur das Gefühl haben, ich bin hier gerade nicht alleine. Und du weißt, die Mutter, die gerade da sich auch ein Getränk gemacht hat, abends um 11 in der Küche oder so, die hat auch gerade eine ähnliche Phase. Und das ist dann so auch ein stummes Verstehen. Und manchmal entstehen da auch wirklich Gespräche und Freundschaften draus. Ne? Und es ist ja dann auch wirklich so eine Wohngemeinschaft. Und das Schöne an den Häusern ist, du kannst dich zurückziehen, wenn du möchtest. Du kannst in deinem Apartment sein, du wirst immer Ecken finden, wo du allein sein kannst, weil das ja auch wichtig ist. Aber wenn du Gesellschaft möchtest, dafür ist die Küche da, dafür ist der Gemeinschaftsraum da, wirst du auf Menschen treffen, die dich verstehen und oft halt auch stumm. Also manchmal spricht man auch nicht dieselbe Sprache. Aber das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Die Ehrenamtler auf der einen Seite, aber auch Menschen, die denselben Weg gerade gehen.
Ja, da hast du völlig recht. Also da wir ja, wie schon anfangs gesagt, wahrscheinlich Stunden sprechen könnten, wir zwei ganz speziell, weil wir uns auch schon so lang kennen, muss ich dir jetzt leider an der Stelle schon langsam, aber sicher mal unsere letzte Frage in Anführungszeichen stellen in so einem Podcast wie unserem, weil wir ja anfangs uns immer Bilder mitbringen lassen, um so ein bisschen ins Thema einzutauchen und dann wieder Bezug nehmen wollen auf unseren Titel Zimmer mit Aussicht. Und deshalb die Frage an dich nur, weil wenn wir von Aussicht sprechen und du hast ja einen vollen Terminkalender, hast du ja auch erzählt und ich glaube, dir wird sicherlich nie langweilig. Du bist sicherlich kein Mensch, der mal Angst haben muss vor dem Alter, wo manche Leute ja sagen, ich weiß da nicht, was ich machen soll. Ja, du weißt auf alle Fälle, was du machen kannst. Du bräuchtest 48 Stunden am Tag. Wenn du jetzt mal auf die nahe, ferne Zukunft, dieses Jahr, wie auch immer, das kannst du selber wählen, blickst, was ist denn da die schönste Aussicht für dich? Auf was freust du dich am meisten? Gibt es irgendwas, was du geplant hast, was dir gerade besonders am Herzen liegt?
Also das Ding ist ja, man kann ja immer nicht so weit in die Zukunft gucken in unserem Beruf. Das passiert heutzutage alles mal sehr spontan. Und eine Sache, die feststeht, so, und auf die ich mich freue, ist wirklich den ganzen August mit dem Van unterwegs zu sein, Dänemark, Schweden, Norwegen bis hoch zum Nordkap. Ich habe damals die Abschiedsreise von meinem Kinderwunsch zum Nordkap gemacht und habe auf dieser Reise Abschied genommen. Und ich freue mich darauf, in diesem Jahr mit Hund und Mann da hochzufahren mit einem ganz anderen Fokus und diesen Ort nochmal mit neuen Emotionen zu belegen. Und da freue ich mich sehr drauf.
Sehr schön. Das klingt wunderbar. Und ich nehme für mich persönlich mit, dass die Erkenntnis, dass wir uns definitiv in Zukunft, in naher Zukunft, viel öfter sehen sollten.
Definitiv.
Weil es einfach so schön ist, mit dir zu sprechen, vor allen Dingen dir zuzuhören. Und ich kann mir da so viel herausziehen für mein eigenes Leben und vieles auch für meine eigenen Perspektiven. Also ganz, ganz toll, wie du Dinge einfach anpackst, wie du sie auch wirklich trägst, wie du dich committest und wie du das alles so schaffst. Das ist wirklich großes Kino. Also dafür Riesenkompliment. Ich finde das ganz, ganz toll, dass du dich vor allen Dingen auch schon so lange engagierst und wünsche dir ganz viel Spaß bei deinem Vorhaben, vor allen Dingen Safe Travels.
Ja.
Du grüßt bitte deinen Lebenspartner, ja. Brian, und auch deinen Hund.
Mein Hund,
Charlie,
ja.
Charlie, den ich auch nicht kennengelernt habe. Also in der Hinsicht viel, viel Spaß dabei und tausend Dank, dass du hierher gekommen bist, den weiten Weg auch genommen hast. Ja, nach München ist er noch ein bisschen weiter, hast aber sofort gesagt, ich bin dabei und erzähle euch gerne über mein Engagement. All das ist ganz, ganz großartig. Tausend Dank,
Nova Meyer
Henrich.
Danke, Alex.
Wir drücken uns gleich ganz fest.
Machen wir. Ja.
Also vielen Dank, dass du den weiten Weg auf dich genommen hast, um hierher zu kommen und für dieses wunderschöne Gespräch.
Danke, Alex.
Und wir sind am Ende angelangt. Die nächste Podcast-Folge von Zimmer mit Aussicht gibt's in einem Monat wieder. Wer dann zu Gast sein wird, wird an der Stelle natürlich noch nicht verraten. Wir freuen uns, wenn ihr wieder reinschaut oder reinhört. Und bis dahin, alles Liebe. Ciao, ciao.